Der Schriftsteller Mark Twain hat mal gesagt, Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Ob an diesem Zitat etwas Wahres dran ist, kann uns heute unser heutiger Podcast-Gast aus eigener Erfahrung berichten. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von unserem News Aktuell Podcast. Ich bin Janina von Jering und begrüße hier heute in unserem virtuellen Podcast-Studio wie immer meinen Kollegen Martin Maßmann. Guten Morgen, Martin.
Guten Morgen, Janina, und guten Morgen an unseren Gast Wolfgang.
Genau, ein sehr, sehr herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast Wolfgang Lühnenbürger-Reidenbach. Er ist Head of Creativity Europe and Africa bei Burson, Cohn und Wolf. Hallo Wolfgang.
Hallo ihr beiden.
Wolfgang, du bist ein Agenturler durch und durch. Du bist zwar nach deinem Studium einmal kurz in die journalistische Laufbahn gegangen und hast als Redaktionsleiter beim Evangelischen Rundfunkdienst gearbeitet und bist aber direkt danach witzigerweise sogar zu News Aktuell geswitcht und warst ja 6 Jahre Kollege von uns, wobei Martin und ich damals noch nicht bei News Aktuell waren.
Ja, das war noch eine ganz andere Zeit, ne? Genau.
Genau.
Eine kleine Firma.
Du warst damals Business Development Manager bei News Aktuell und bist aber dann anschließend zu Edelmann gegangen, wo du viele Jahre warst, dann zu Achtung in Hamburg und bist dann vor circa 5 Jahren zu Kone und Wolfe, wie es damals noch hieß, gewechselt als Geschäftsführer von dem Deutschlandgeschäft, die dann aber 2018 gemerged sind mit Burson Marsteller und seitdem BCW heißen. Hast aber jetzt im Sommer noch einmal eine neue Funktion angenommen, und zwar bist du in die Europaebene gewechselt und übernimmst dort die neu geschaffene Funktion als Head of Creativity Europe and Africa, wie ich es auch gerade schon einmal kurz gesagt habe. Und zusätzlich zu dieser regionalen Rolle bist du aber auch noch Chairman and Ambassador of Tomorrow. Da kommen wir aber, glaube ich, später noch einmal drauf zu sprechen. Ja, nun zu meiner ersten Frage an dich. Du hast einmal in einem Interview gesagt, dass Kreativität dein Leib- und Magenthema war und auch ist. Hast du damit jetzt deinen absoluten Traumjob bekommen oder ja eingenommen?
Im Grunde ja. Wir haben auch relativ lange vorher schon darüber diskutiert in der europäischen Leadership-Runde sozusagen, wie wir das Thema Kreativität nach vorne treiben können, wie wir es auch in der Region Europe und Afrika nochmal stärken können. Und wir hatten jetzt eben die Situation, dass es in Deutschland ein Team, eine Kollegin, einen Kollegen gibt, die ganz großartig das operative Deutschlandgeschäft übernehmen konnten, so dass ich mich genau diesem Thema jetzt widmen kann. Denn tatsächlich ist das, wofür ich brenne.
Um einmal auf das Eingangszitat von Mark Twain zurückzukommen, ist es dir jetzt grundsätzlich in deiner Laufbahn schon mal vorgekommen, dass du auch dieses Gefühl hattest, okay, für meine kreative Idee wurde ich erstmal komisch angeguckt und am Ende des Tages hat sie sich erfolgreich durchgesetzt?
Dadurch, dass, und du hast ja am Anfang gesagt, lass uns nachher nochmal auf einen dieser Titel zu sprechen kommen, dieser lustige Titel Ambassador of Tomorrow ist, glaube ich, genau die Brücke, um die es hier geht. Auf diese konkrete Frage könnte ich jetzt kokett sagen, so nicht, nein. Aber dadurch, dass ich ja sehr früh mich mit dem, was damals, klingt fast wie Opa erzählt vom Krieg, aber damals noch Web 2.0 hieß, beschäftigt habe. Ich war im deutschsprachigen Raum der erste, ich sag mal, in der PR arbeitende, der zum Beispiel angefangen hatte zu bloggen. War ich oft mit dem, sowohl mit dem, was sozusagen meine Expertisegebiete sind, mit dem, wo meine Leidenschaft auch in der Kommunikation liegt und auch mit dem, wo ich, wenn es um Ideen und Kreativität geht, arbeite, sozusagen ein Stück vor dem, was so üblich war. Das heißt, es ist eher weniger, dass ich angeguckt wurde nach dem Motto, was soll das, als eher dieses, das ist ja interessant, aber lass uns mal lieber das mit den Fähnchen machen. Also das ist, glaube ich, etwas, was viele von uns, die in der Frühphase sich mit dem Thema Web 2.0 und dann später Social Media oder digital in der PR beschäftigt haben, gemerkt haben. Wir wurden oft gebraucht sozusagen, um Pitches zu gewinnen, aber umgesetzt wurde von dem eigentlich sehr wenig. Mhm. Was ja auch einer der Gründe ist, warum es am Anfang eben tatsächlich nicht wie ein Profitcenter organisierbar war, weil es notwendig war, aber eben nicht wirklich profitabel. Und mit Kreativität in der PR ist es zum Teil bis heute so, dass es notwendig ist, um auch das Geschäft, das manche vielleicht eher als langweilig empfinden, abzusichern und voranzubringen, dass aber gerade die Bereiche, in denen besondere Kreativität auch nach draußen sichtbar ist, ja, ein bisschen Schwierigkeiten hat, ich sag mal, sich sinnvoll zu monetarisieren.
Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Wie wichtig ist Kreativität in der Branche? Und eigentlich hast du es gerade schon so ein bisschen ja, beantwortet, die Frage, wie wichtig ist es, sich als Agentur mit Kreativität herauszustellen? Und wie schwierig ist es vielleicht auch?
Naja, also Kreativität in der PR ist oft so ein Henne-Ei-Problem, ne? Traditionell ist PR, und ja, da gibt es einige Agenturen, die was dafür getan haben, dass sich das ändert. Bei einer war ich ja auch eine Zeit lang, die sozusagen da ganz vorne weg dabei war, sozusagen auch diesen Ruf ein bisschen zu verändern. Aber PR ist ja traditionell nicht von den Kommunikationsdisziplinen die, bei der man sofort sagen würde, ach ja, das sind ja die Kreativen. Ne? So. Sondern da geht es eher um kritikfeste Dialoge, da geht es eher darum, tatsächlich das, was wir dann im besten Agenturdenglisch License to Operate nennen würden, abzusichern oder zu entwickeln. Insofern ist, glaube ich, auch tatsächlich das Thema Kreativität ein Tick anders als in manchen anderen Kommunikationsdisziplinen, wo es eben, glaube ich, in der PR im Bereich Kreativität nicht in erster Linie um Lautstärke, um, ich sag mal, Kreativität, um der Kreativität willen geht, sondern immer, und das ist das, wie wir auch Kreativität verstehen, immer darum geht, dass das sozusagen, dass ein anderes Agentur-Denglischwort, dass das Impact hat, was wir hier tun. Also, dass es nicht nur darum geht, dass Leute etwas wahrnehmen, sondern dass sich das Verhalten real ändert. Und insofern wird es immer ein Tick unterschiedlich sein, wie Kreativität in PR-Agenturen oder in klassischen Werbeagenturen beispielsweise oder auch in Mediaagenturen verstanden wird, die ja nochmal einen ganz anderen Ansatz von Kreativität haben, logischerweise. Gleichzeitig glaube ich, dass wir als Agenturen außerhalb der, ich sag mal, Nische von Absichern von der, also sozusagen in der sehr engen Nische von Absichern von License to Operate sozusagen oder in bestimmten Teilen von Unternehmenskommunikation, was ja auch ein Teil von PR ist, dass wir ohne eine klare Vorstellung davon, wo wir eigentlich kreativ hinwollen, glaube ich, nicht werden bestehen können. Ich glaube, das ist für uns gerade als Agenturen, gerade auch als größere und als Netzwerkagenturen, ist das ein ganz wesentliches Unterscheidungsmerkmal, das wir brauchen, um eben zu zeigen, dass wir etwas addieren können, was Unternehmen, was unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber nicht aus sich selbst heraus alleine werden lösen können.
Du sagtest aber ja auch gerade schon, Kreativität, das hat halt auch was damit zu tun, dass man Impact schafft. Und das wiederum bedeutet ja eigentlich auch, jede Veränderung hat auch was mit Mut zu tun. Wie ist so eure Kundenstruktur, beziehungsweise wenn Kunden zu euch kommen, die vielleicht eher ein bisschen konservativer sind oder die einfach bisher noch nicht so mutig sind, aber trotzdem irgendwie denken, okay, sie brauchen jetzt in dem und dem Bereich eure Beratung und ihr für die ein Konzept, ein Pitch entwickelt und das nach eurem Verständnis von Kreativität macht und deshalb auch sehr professionell macht, aber damit vielleicht auch sehr mutig. Erfahrt ihr es oft, dass ihr dann die Kunden eigentlich so ein bisschen in ihr Glück stupsen musst? Oder ist es vielleicht manchmal auch wirklich overdone, dass ihr Kunden habt, die einfach sagen, nee, wir sind nicht so weit, das ist irgendwie eine coole Idee, aber es ist uns wirklich zu mutig? Ja, wie geht ihr mit sowas um?
Also sicherlich wird es immer mal wieder auch zu Missverständnissen mit Kunden oder mit potenziellen Kunden kommen. Also das ist ja völlig menschlich. Aber ich glaube, wenn einem das, was du beschreibst, häufiger passiert, dann hat man, glaube ich, tatsächlich oder hat, glaube ich, eine Agentur ein etwas falsches Verständnis davon, was ihre Rolle und ihre Aufgabe ist. Denn ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, Kunden sozusagen in Kreativität zu zwingen, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben auszudrücken, oder mit Krawall und Lautstärke etwas zu erreichen, sondern eben sehr, sehr gründlich. Und deshalb ist unser Kreativitätsansatz einer, der eben sehr stark von der Strategie und von dem, was ich in Human Insight nennen würde, kommt, dass es eben darum geht, tatsächlich, was ist das, was die konkrete, vielleicht auch sogar hinter dem Briefing liegende, also sozusagen noch nicht im ersten Schritt, wenn man anfängt, miteinander zu arbeiten, explizit ausgesprochene, das ausgesprochene Bedürfnis, was bei der Kundin, bei dem Kunden sozusagen hinter dem, was sie machen wollen, liegt. Und darauf eine kreative Antwort zu finden, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich glaube, dass dieses Thema Mut eher ein bisschen übertrieben ist an der Stelle. Also da an der Stelle würde ich dir einen Tick widersprechen, dass es in erster Linie darum geht, dort tatsächlich mutig zu sein. Ich glaube, es muss konsistent sein und es muss sozusagen klar sein, was kann ich als Unternehmen, als Organisation, als Kundin, Kunde, was kann ich tatsächlich auch verändern? Also geht es mir in Anführungsstrichen nur, was nicht despektierlich ist, darum, meine Produkte zu verkaufen, oder geht es mir darum, dass es sozusagen aus dem Unternehmenszweck heraus oder aus dem Markenkern heraus auch eine Veränderung in gesellschaftlicher Hinsicht geben kann, hilft die mir? Also in vielen Fällen ist es ja so, dass das, was dann die letzten Jahre als Purpose so durchs Dorf getrieben wurde, ich glaube, wir bewegen uns jetzt in so eine Post-Purpose-Zeit, aber was in den letzten Jahren als Purpose so als Sau durchs Dorf getrieben wurde, ist ja nicht etwa, dass ich irgendwie die Welt besser machen will, um die Welt besser zu machen, sondern beispielsweise, weil es mir auch für den Abverkauf meiner Produkte hilft, weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, dass es für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig ist, beispielsweise als Unternehmen, und eben, dass ich weiß, dass mein Einfluss auf das, wie wir die Welt sehen und wie die Welt sich entwickelt und wie sich Gesellschaft entwickelt, größer ist, als Unternehmen und Marken früher geglaubt haben. Also sozusagen zu sagen, nee, ich engagiere mich nicht, ist ja bereits ein Engagement, nämlich ein Engagement, dass sich nichts an den Sachen ändert, die andere Leute vielleicht stören. Also das ist ja ähnlich wie unpolitisch sein, de facto konservativ politisch ist und sozusagen lediglich anders bezeichnet wird.
Du hast Kreativität gerade mehr mit Veränderung als mit Mut in Zusammenhang gebracht. Das Gegenteil von Veränderung ist ja so ein bisschen Konstanz oder Sicherheit. Wie habt ihr denn in den letzten 6, 7 Monaten seit Corona ja das ganze Thema Kreativität erlebt, wo es eher wahrscheinlich für viele Marken drauf ankam, Sicherheit zu schaffen, vielleicht nicht unbedingt Neues auszuprobieren? Hast du da eine Änderung gespürt, so im Verhalten von Marken, mutig zu sein, wenn ich Janina das Wort nochmal aufnehmen darf? Oder gab es da eher so ein Sicherheitsgefühl erstmal, das weiterzutragen, was man kennt?
Ja, ich glaube, da gibt es keine allgemeine Antwort, die einen Trend darstellt. Ne? Also der Vorteil an meiner Rolle, die ich jetzt seit dem Sommer habe, die ja nicht auf Deutschland, also die sich nicht auf Deutschland in erster Linie bezieht, sondern eben auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Märkte in Europa und Afrika, ist, dass ich natürlich dann auch mehr sehe, was auch in anderen Märkten passiert. Und dadurch, dass wir ein internationales, ein globales Netzwerk sind, erleben wir auch sehr viel, was beispielsweise in Nord- oder Südamerika oder was in Asien passiert. Und das ist sehr unterschiedlich und abgespeckt unterschiedlich auch in Deutschland aus meiner Beobachtung, dass es eben tatsächlich, ja, es gab selbstverständlich Unternehmen, die mehr oder weniger auch offen darüber sprechen, dass sie in so etwas wie einen kommunikativen Winterschlaf gegangen sind. Ne? Also ich sage mal, ein Unternehmen, das 90% seiner Belegschaft in Kurzarbeit null hat, das fährt auch Kommunikation, außer vielleicht zum Teil interne Kommunikation, runter, zum Teil auch radikal runter. Das geht auch gar nicht anders. Und es gibt andere Unternehmen und andere Marken, die gerade in der Situation, die wir jetzt dieses Jahr haben, ein erhöhtes Kommunikationsbedürfnis haben oder auch ein erhöhtes Bedürfnis zu zeigen, was sie denn beitragen können, damit entweder ihre Kundinnen und Kunden oder wir als Gesellschaft durch diese Pandemie kommen oder durch die Krise, die durch die Pandemie ausgelöst wird, kommen. Und insofern gibt es da, wie gesagt, gibt es dafür keine 1:1 Antwort, die auf alles zutrifft. Das, was wir erleben gleichzeitig, und das ist vielleicht Richtung Veränderung oder vielleicht auch Richtung Mut, selbstverständlich gibt es Sachen, die so auf absehbare Zeit nicht mehr funktionieren. Also mit vielen Menschen zusammenkommen oder auch Messekonzepte, also die Kolleginnen und Kollegen, die für ihre Kundinnen und Kunden jetzt auf der IFA in Berlin waren im Sommer beispielsweise, haben ja durchaus sehr gemischte Erfahrungen gemacht, wie gut das dort funktioniert hat. Und das wird sicherlich noch eine ganze Zeit mit allen möglichen Veranstaltungsformaten so sein. Gleichzeitig eben zu wechseln in ganz andere Formate, sehr viel, so wie wir auch jetzt uns nicht zusammensetzen, sondern eben uns nur sehen und den Podcast aufnehmen. Auch das, ja, ist das mutig, sich auf andere Sachen einzulassen, ist es kreativ, ganz andere Ansätze für Veranstaltungen zu fahren? ja und nein und nein. Ne? Also so ist es auf der einen Seite notwendig und sicherlich hilft es dann, dass wir als Agentur uns schon lange mit dem Thema, wie lassen sich Hybridveranstaltungen, virtuelle Veranstaltungen, dass wir uns sicher in diesen ganzen Umfeldern bewegen und dass wir eine überproportionale Menge an Kreativität haben, sag ich mal, als Agentur, um dann auch auf Lösungen zu kommen, auf die man erstmal nicht gekommen wäre.
Wie laufen denn so Kreativprozesse bei euch ab? Habt ihr vorrangig spezielle Köpfe, die so die Ideenentwickler sind und absolute Spezialisten und den Anstoß geben und dann sozusagen die nächste Ebene, die natürlich auch in einer gewissen Art und Weise kreativ ist, aber vielleicht nicht die erste Idee hat, sondern dann eher das stärker ausführt und mit Leben füllt? Oder müssen alle bei euch kreativ sein? Wie arbeitet ihr?
Also Kreativität ist erstmal nicht eine Sache, die irgendwie an Level, ne, gebunden ist und auch nicht an Job Descriptions sozusagen gebunden ist. Ne? Also eine gute Idee kann ja aus jeder Ecke kommen. Das ist erstmal eine Binsenweisheit. Die Frage ist, und so verstehe ich deine Frage, wie organisieren wir denn das, dass das tatsächlich passieren kann? Und das hängt bei uns sehr stark mit dem, was wir unser Operating System nennen, zusammen. Wir nennen das Victor. Das ist ein Strategie- und Kreativitäts- und auch Operationalisierungsprozess, an den wir uns verhältnismäßig stringent auch halten. Und insgesamt, ne, also sozusagen holzschnittartig kann man sagen, dass ja Kreativität, insbesondere in der PR, im Grunde, ich sag mal, 90% ist harte Arbeit. 8% ist ja Glück und 2% ist Magie. Und sozusagen, wie wir es schaffen, diese 2% zu erzeugen. Das ist etwas, was sich nicht zwingend ausschließlich über Prozesse steuern lässt, sondern das hängt auch damit zusammen, wie in bestimmten Situationen Menschen zusammenkommen, ob wir es schaffen, die nötige Ruhe und den nötigen Freiraum zu schaffen für Kreativität, weil, ne, also der Mensch skaliert ja nicht. Ne, also Menschen unter Zeitdruck denken ja nicht schneller, sondern oft im Gegenteil so. Und das heißt, dazu gibt es ja ganz viele, ne? Es gibt dieses berühmte Video von Kindern, die ein Bild in 30 Sekunden vervollständigen sollen oder eine Stunde bekommen, ne? Und sozusagen wie auch Zeit eine Rolle spielt, um diese Magie, die in Kreativität steckt, zu erzeugen, spielt, glaube ich, da eine große Rolle. Die Menschen, die bei uns das Thema Kreativität in der Agentur besonders treiben, sind im Grunde zwei Gruppen von Leuten. Das eine sind Leute, die so ganz klassische Creative Director-Rollen haben. Das haben wir nicht in allen Märkten, aber in einigen, die also, ich sag mal, gelernte Kreative sind und die oft Kreativitätsprozesse und Kreationsprozesse mit den Teams gemeinsam anleiten und dort auch eine große Rolle spielen. Und zum anderen sind es, und das sind dann oft Menschen mit einer relativ großen Berufserfahrung, die Aufgabe haben, einfach nochmal in so einem Ping-Pong oder in so einem Sparring auch Ideen aus Menschen rauszukitzeln. In diese Kategorie gehöre ich sicherlich stärker, weil ich halt kein klassischer Kreativdirektor bin, sondern das, was ich, glaube ich, ganz gut kann und was eben eine ganze Reihe bei uns in den meisten Märkten gibt es Leute, die das sehr, sehr gut können, sozusagen zu erkennen, ob wir schon eine große Idee haben oder ob wir einfach noch weiterarbeiten müssen, um eine große Idee, eine bewegende Idee, ne? Unsere Positionierung ist ja Moving People, also sozusagen eine Idee, die Menschen tatsächlich bewegt haben und dann die Kolleginnen und Kollegen anzuspornen, das zu tun. Und ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan dieses Big Idea-Konzeptes im Bereich Kreativität, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn ich eine große Idee habe, können wir gerne auch nochmal darüber sprechen, was denn so eine Idee auszeichnet, woran ich sie erkenne, dann ja, ist das, was daraus folgt, die Umsetzung, die Exekution, verhältnismäßig, ich will es nicht kleiner reden, als es ist, aber verhältnismäßig trivialer. Und ich brauche sehr viel weniger Zeit und sehr viel weniger von so Quatsch-Tools wie Brainstormings, um Ideen umzusetzen und Ideen zu entwickeln, die irgendwie fancy, lustig, ne, stuntartig sind, wenn ich weiß, in welche Richtung es insgesamt geht und wenn sozusagen die große Idee im Hintergrund
steht. Das ist ja eigentlich dieser Klassiker, wenn die Zielsetzung einmal ganz klar definiert ist, dann fügt sich der Rest relativ schnell. Oder was heißt schnell, aber...
Ja, insbesondere auch im Bereich Strategie.
Genau, man kann auch nicht so viele Fehler machen oder dann von groß abweichen, weil es einmal ganz klar definiert ist. Aber das ist ein guter Punkt. Was macht für dich eine Big Idea aus am Ende des Tages? Ja. Also welche Charakteristika hat das oder wann würdest du sagen, so, das ist sie jetzt?
Also das Schöne ist, dass eine große Idee oder eine Moving Idea, dass die relativ einfach erkennbar ist. Sie hat meines Erachtens genau drei Charakteristika und nur wenn alle drei erfüllt sind, habe ich eine und die sind relativ einfach zu erkennen. Das erste ist, dass sie auf einem, was wir Human Insight nennen oder Human Truth nennen, menschliche Wahrheit nennen, basiert. Also sozusagen eine tiefe emotionale Wahrheit über die menschliche Natur, die so ist, dass ich, wenn ich sie höre, ich den Eindruck habe, ja, das wusste ich schon. Ja, selbstverständlich. Das war schon immer so. Selbst wenn ich neu darauf komme in der Situation. Die zweite ist, eine große Idee werde ich niemals erklären müssen. Es gibt diesen ganz großartigen Satz von Mark Pritchard, dem globalen Markenverantwortlichen bei Procter & Gamble, der sagt, wenn du in einem Pitch den Eindruck hast, du müsstest deine Idee erklären, dann bleib zu Hause, denn dann hast du diesen Pitch in dem Moment schon verloren. Und das ist etwas, was glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Lackmustest für große Ideen ist und für bewegende Ideen, weil wir oft dazu neigen, wenn jemand nicht sofort sozusagen begeistert ist, die Idee zu erklären. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, die Idee zu erklären, wissen wir, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein müssen. Und das Dritte, das hatte ich im Grunde eben schon so ein bisschen angedeutet, ist, eine große Idee exekutiert sich von selbst. Also ich gebe sie Spezialisten für digital, für Media, für Bild, für Video, für Media Relations und jeder und jede weiß sofort, was er oder sie damit machen will. Mhm. Vielleicht ist das nicht das, was wir dann im Endeffekt auch machen. Ne? Natürlich brauchen wir dann noch eine ganze Menge Arbeit, um daraus die besten Sachen rauszufiltern, die Sachen perfekt zu machen. Aber im Grunde weiß jeder und jede sofort, was damit zu tun ist. Also das sind aus meiner Sicht die drei Kriterien, ne? Diese menschliche Wahrheit, niemals erklären und sie exekutiert sich von selbst. Und nur wenn alles drei erfüllt ist, würde ich mich trauen, von einer großen Idee zu sprechen. Gleichzeitig heißt das aber, dass eine große Idee nicht unbedingt das ist, was so in den letzten 5, 6 Jahren oft mit großen Ideen in der PR verbunden wurde und was in der Vergangenheit oft auch Preise gewonnen hat in der PR, nämlich irgendwie ein geiler Stunt. So, der irgendwie wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erregt. Das ist nicht zwingend das, was eine große Idee ist, sondern eine große Idee ist eben etwas, was dahinter liegt. Und um diese Klammer einmal zuzumachen, meines Erachtens ist die Zeit der Stunts und der reinen PR-Amplifikation einfach definitiv vorbei. Das ist Kommunikation des letzten Jahrzehnts und nicht mehr dieses Jahrzehnts.
Ich wollte dich jetzt fast fragen, gibt es auch kleine Ideen?
Naja, selbstverständlich ist die Frage von Idee nicht unbedingt eine Frage von groß oder klein. Ne? Weshalb ich dieses Thema große Idee oder Big Idea oder bewegende Moving Idea eben so stark mache, ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe jetzt über die letzten 20 Jahre, dass wir uns insbesondere diejenigen von uns, die aus der PR kommen, oft zu früh zufrieden geben damit, dass das ja schlau ist, ne, dass das strategisch sinnvoll ist und dass wir hier ein paar gute Ideen zur Exekution von irgendetwas haben. Aber dass eben dieses tatsächlich von der Idee her zu denken und dann vielleicht auch Sachen, die einem als erstes einfallen würden, die man machen könnte, zu lassen, weil sie irgendwie gar nichts helfen für diese Idee oder weil es nur, ne, sozusagen la polar ist, also nur ein Stunt, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen oder um eine Headline in irgendeinem Medium zu bekommen, dass das nicht mehr das ist, was tatsächlich hilft, weil ich die Erfahrung gemacht habe tatsächlich, dass Kommunikation, die auf großen, bewegenden Ideen sozusagen beruht, dass die auch in dem, wie wir jetzt Impact definieren würden, erfolgreicher sind.
Das klingt trotzdem sehr aufwendig. Muss man sich eine Big Idea leisten können? Also ist Kreativität zwangsläufig teuer? Weil wenn ich jetzt ein kleines mittelständisches Unternehmen bin, dann brauche ich vielleicht auch wirklich eine leitende Kampagne, die auch eine Big Idea hat, damit es halt selbsterklärend ist, damit sie auch ihren Ziel und ihr Zweck erfüllt.
Ja.
Aber es klingt wirklich so, als wäre es halt unglaublich teuer. Deshalb mit Absicht die provokative Frage, muss man sich das leisten können?
Nun sind sicherlich Agenturen wie unsere, ne? Also Netzwerkagenturen einer bestimmten Größe, haben logischerweise auch zu einem nicht ganz geringen Teil eine Kundenstruktur, die es auch zulässt, ich sag mal, viele unterschiedliche Sachen zu machen mit Kunden. So. Und das ist auch in unserem Markt, ich sag mal, Unterschiede, ne, zwischen großen und kleinen Agenturen gibt. Nicht unbedingt, was die Kreativität angeht, aber was sozusagen auch von so bestimmte Skalierungssachen angeht, ist ja auch klar. Allerdings ist das, also wäre es ein Missverständnis sozusagen bei großer Idee dann automatisch, und deshalb reite ich so drauf rum, dass es eben nicht in erster Linie um so etwas wie wahnsinnig teure Installationen, Stunts oder sonst was geht. Es wäre, glaube ich, ein Missverständnis, große Ideen automatisch mit, und dann muss das auf Riesenplakate, und dann muss da irgendwie ein Event mit 3000 Leuten in einer zentralen, coolen Location irgendwo, ne, sein. Das ist ja nicht das, was eine Idee ausmacht, sondern eine große Idee macht aus, dass sie auf eine tiefe menschliche Wahrheit antwortet, und die ist aber ja natürlich logischerweise sehr spezifisch auf die Situation gesprochen, die ein Unternehmen, in deinem Beispiel ein kleineres mittelständisches Unternehmen, das vielleicht im B2B-Bereich tätig ist, da ist die Frage des Human Insight natürlich etwas anderes, als wenn ich alle mit einem massenfähigen Produkt versorgen möchte. Also dann ist eben diese menschliche Wahrheit eine, die vielleicht 300 Menschen betrifft und wo ich sehr zielgenau auch eine sehr kreative Idee drauf entwickeln kann. Der Bereich, in dem wir in den letzten Jahren in Europa und Afrika besonders intensiv kreativ waren, ist der Bereich Gesundheitskommunikation und dort nicht zuletzt auch die Fachkommunikation. Und auch daran, ne, auch an diesem Beispiel merkt ihr, dass es eben nicht darum geht, gigantische Budgets mit gigantischen Zielgruppen zu haben, sondern eben gegebenenfalls auch wirklich sehr passgenau auf eine sehr spezifische, vielleicht auch sehr kleine Gruppe von Menschen zuzugehen mit Kommunikation, um dann tatsächlich bei denen Verhaltensveränderungen hervorzurufen.
Gibt es denn bei dir persönlich Tagen oder Phasen, wo du denkst, ich fühle mich gerade kreativ total erschöpft, vielleicht jetzt auch in den letzten Monaten, wo viele im Homeoffice waren, wo man nicht mehr in den Austausch kommt mit anderen Mitarbeitern, Kollegen im Büro. Davon lebt Kreativität ja auch, dass man sich austauschen kann, auch mal nicht nur über die Sachen spricht, die gerade vielleicht im Kopf sind, sondern auch so ein bisschen den Kopf mal schweifen lassen kann. Gibt es diese Phasen und wie findest du den Ausgleich für dich persönlich?
Also ja, natürlich gibt es diese Phasen, ne? Und auch, also ich habe ja eigentlich mein gesamtes Berufsleben oft an so einer Grenze zwischen Technologie, Kreativität, Neugeschäft zugebracht, und selbstverständlich gibt es dann auch immer mal, ich sag mal, Phasen, wo ich mich erschöpft fühle, ne, so würde ich es mal sagen, ne? Also Phasen, in denen ich, was ich nicht gut bin im Bereich, im Neugeschäft oder nicht so gut präsentiere wie sonst, Phasen, in denen ich den Eindruck habe, ne, dass mein Kopf vollkommen leer ist. Ich glaube, das geht jedem und jeder so. Und natürlich ist es jetzt auch gerade eine Phase. Also ich bin sehr skeptisch bei Menschen, die sagen, ach, es ist alles super. Ne? So, mir geht's gut. Ne? Das ist etwas, was auch zu unserer Unternehmenskultur ganz stark dazugehört, eben auch sich einzugestehen, dass es, ne, I'm not okay, das auch wirklich zu sagen. Und nein, natürlich geht es mir auch in der jetzigen Situation nicht gut. Aber es geht mir persönlich, und vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass ich auch weiterhin verhältnismäßig kreativ sein kann. Es geht mir deutlich besser als vielen, vielen anderen. Ich lebe auf dem Land, also ich dazu noch in Schleswig-Holstein. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch als nach dem Motto, wann wird endlich diese 1,50-Regelung aufgehoben, sodass wir wieder auf 4 Meter gehen können. Das ist ja so ein bisschen so das, was bei uns in Schleswig-Holstein nicht ganz unüblich ist. Ich bin selber eher, und das erlebe ich bei relativ vielen Menschen, die sich stark mit Kreativität beschäftigen, ich bin relativ introvertiert, was man vielleicht auch in so einem Gespräch, wie wir es jetzt führen, nicht automatisch merkt, weil ich bin 50, ich habe gelernt, damit zu leben und damit umzugehen. So, und dadurch, dass ich eben da lebe, wo andere Leute Urlaub machen, dadurch, dass ich eine große Familie habe, ein Hobby, das zeitintensiv ist und das mir meinen Tag in der Phase, in der ich auch nicht gereist bin, das ist das, was ich am allermeisten vermisse, interessanterweise, auch anders strukturiert habe. Ne? Also beispielsweise stehe ich relativ früh auf, weil ich, bevor alles andere losgeht, erstmal 2 Stunden Hofarbeit machen. Also ich versorge die Tiere, ich versorge im Übrigen auch Kinder und Frau, die alle, die zum Teil zur Schule oder ins freiwillige soziale Jahr gehen mit ihren Schulbroten und so weiter. Also sozusagen, ich hab selber für mich Rituale, die mir den Kopf frei machen, entwickelt. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Und dadurch, dass ich schon lange in einem internationalen Netzwerk arbeite, geht es mir so und geht es vielen Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Firma so, dass wir gewohnt sind, Nähe ohne in einem Raum zu sein herzustellen. Also wir haben nicht erstmals Videokonferenzen gemacht, als Leute nicht mehr ins Büro kommen sollten. Wir haben auch vorher bereits Ganztages-Workshops, Meetings gemacht, bei denen einige Leute vor Ort waren und andere Leute sich über Video zugeschaltet haben. Wir haben Management-Meetings auch vorher schon so gemacht, dass wir gesagt haben, es ist doch Quatsch, dass wir dass wahnsinnig teure Leute für wahnsinnig viel Geld in Deutschland hin und her fahren, um sich zusammenzusetzen. Ja, es ist notwendig, sich immer mal zusammenzusetzen und sich immer mal anzufassen, zu riechen, zu sehen, so, aber gleichzeitig sind wir schon lange eingeübt, auch Nähe zu schaffen und sozusagen auch zu versuchen, sozusagen das, was im informellen System wichtig ist, nachzubauen in dem, was jetzt alle auf einmal machen. Also das, was ich zum Teil höre aus Unternehmen, so bei Freundinnen und Freunden, die in Unternehmen sind, dass die wirklich so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und so völlig paralysiert sind und eigentlich überhaupt gar nicht mehr wissen, was sie tun oder tun sollen, das ist in unserer Organisationsform nicht das Hauptproblem. Abgesehen davon, dass es eine persönlich, glaube ich, für fast alle sehr, sehr belastende Situation ist. Und auch das lernt.
Das ist natürlich ein großer Vorteil, den ihr dann habt. Du hast ja auch vor kurzem einen Blogbeitrag geschrieben, dass gerade jetzt Führungskräfte halt eigentlich ein Gespür für die Stimmung im Büro brauchen. Also, oder beziehungsweise das braucht man grundsätzlich. Aber jetzt, wo man nicht mehr durch sein Team durchgehen kann und oder in dem Team jeden Tag drin sitzt und diese Stimmung mitbekommt, ist es halt viel, viel schwieriger.
Und darauf haben wir noch keine Antwort.
Weil alle...
Entschuldige, dass ich da unterbreche, aber also das ist tatsächlich der Punkt, der mir rund um das ganze Thema Führung wahnsinnig wichtig ist. Ja, ich kann versuchen und das machen unsere Führungskräfte und das macht auch die beiden, die das Market Leadership in Deutschland übernommen haben, sind darin ganz, ganz besonders großartig, sozusagen auch reinzuspüren in Einzelgesprächen, in Walking Meetings, wo jeder spazieren geht und sozusagen das Telefon am Ohr hat, so 1:1 Meetings oder 1:3 oder 4 Meetings. Das ist der eine Weg, aber das ersetzt noch nicht das, was ich gerne, also ich habe es in Organisationsberatungsprozessen sozusagen das informelle System irgendwann kennengelernt und würde für mich sagen, dass ich informelle Systeme in Teams und Unternehmen und Organisationen relativ gut lesen konnte in der Vergangenheit und relativ gut sozusagen diese Klaviatur spielen konnte. Dazu gehört aber auch so Kleinigkeiten wie, ach guck mal, die beiden gehen immer gemeinsam in die Teeküche. Das entfällt. Und das kann ich nicht nachbauen. Und ich glaube, dass für uns, die wir Führungsverantwortung haben, ist wahnsinnig schwierig, also das sozusagen der schwierigste Teil der Führungsrolle ist, sich da wieder reinzufinden, wie ich subkutane Bewegungen in Organisationen finden kann. Und der zweite große Punkt, glaube ich, an dem Bereich ist, wie kriegen wir eigentlich Leute dazu, dass sie hin und wieder mal ins Büro kommen? Also gerade in Unternehmen wie unserem oder wahrscheinlich ja auch in Unternehmen wie eurem, wo ich viel auch so machen kann, ohne dass ich im Büro bin, wie schaffe ich Orte und Zusammenhänge, in denen Menschen zusammenkommen, weil ich bin mir sicher, dass wir das an der einen oder anderen Stelle brauchen werden. Also was ist sozusagen das, was ist das Nächste, was kommt, nachdem ja die großen erfolgreichen Tech-Startups oder jetzt Tech-Konzerne irgendwie die Vollverpflegung am Arbeitsplatz eingeführt haben, damit die Leute ins Büro kommen. Also ich meine, das machen die ja nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern weil das die ersten Unternehmen waren, in denen eigentlich die Menschen auch woanders hätten arbeiten können, aber sie hatten einen Grund, ins Büro zu kommen, weil sie eben verpflegt wurden. Jetzt mal ein bisschen holschendartig ausgedrückt. Was ist denn das Nächste, was wir machen können, was wir machen werden, um Menschen dazu zu bringen, hin und wieder kohlenstofflich zusammenzukommen.
Und auch machen müssen. Das wird eine neue Phase, während zuerst gefühlt alle im Büro ein paar Mal im Homeoffice.
Ja.
Alle im Homeoffice, was, so wie es aktuell aussieht, ja jetzt auch wieder zur Pflicht wird. Klar, wird es den Zeitpunkt geben, wo es nicht mehr notwendig ist, nur zu Hause zu sein. Aber dann haben die Leute sich so umgewöhnt, wie du sagst, man braucht wieder Anreiz, damit die Leute ins Büro kommen.
Und eine Sache, die ich halt in dem Zusammenhang total interessant finde, einer meiner Söhne lernt ein Handwerk, ein Metallhandwerk. Und dadurch ist mir das nochmal deutlich stärker bewusst geworden als vorher. Es gibt ja schon immer Berufe und Firmen und Organisationsformen, in denen die Menschen nicht in einem Büro gearbeitet haben. Also beispielsweise Handwerksbetriebe, die haben zwar eine Werkstatt, aber die meisten sind ja beim Kunden, bei den Kunden, beim Kunden, auf der Baustelle. Vertriebsorganisationen, da gibt es so etwas wie einen Schreibtisch, aber an dem sitzen die Leute ja nicht so viel. Und sozusagen zu lernen, wie beispielsweise im Handwerk eigentlich Führung stattfindet und auch eine gemeinsame Kultur entsteht oder aufrechterhalten werden kann. Ich glaube, davon können wir ganz viel lernen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, sozusagen aus so einer akademischen Büroblase heraus von oben herab auf andere Branchen zu gucken, sondern es gibt ganz viele Branchen, in denen diese Form von wir arbeiten an verteilten Orten und versuchen trotzdem einen Zusammenhalt zu haben und auch gemeinsam, ne, auch im Handwerk brauche ich viel Kreativität in vielen Fällen und wie organisiere ich das, wenn ich nicht in einem Büro bin? Davon zu lernen, finde ich super, super spannend.
Wir haben schon mehrfach gesagt, ihr seid eine sehr internationale Agentur, was ja auch deine neue Position jetzt auch im Titel nochmal unterstreicht. Die Internationalität hat immer einen großen Vorteil, nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch grundsätzlich. Man kann über den Tellerrand gucken und kann ein bisschen sehen, was passiert rechts und links. Und ist das etwas, wo ich mir was abgucken kann oder muss ich mich auf etwas vorbereiten, weil das eine Welle ist, die zu uns auch überschwappt, sei es im Positiven, sei es im Negativen. Wir haben uns im Vorgespräch einmal kurz unterhalten. Du hast ein sehr spannendes Thema angesprochen. Du hast berichtet, dass ihr in den USA gerade eine neue Unit gegründet habt, die sogenannte BCW Polycultural Consulting Unit.
Ja.
Magst du uns dazu ein bisschen was berichten? Ich habe mich zwar auch eingelesen, aber ich glaube, du in deinen Worten kannst es dann noch besser wiedergeben, weil es ein sehr, sehr spannendes Thema ist.
Ja, und es ist natürlich im ersten Schritt in eine bestimmte Situation in den USA hineingesprochen, sozusagen diese Analyse, dass sich eine Gesellschaft sozusagen weg von einem homogenen Kultur, von einer homogenen Kultur, die es sowieso nie gab, aber von der viele glaubten, dass sie gab, über die Zwischenphase multikulturelle, ne, sozusagen Gesellschaft hin zu einer polykulturellen Gesellschaft entwickelt hat, sage ich gleich noch mal anderthalb Sätze dazu, was dahinter, glaube ich, steht und was die Wahrheit, glaube ich, daran ist. In einem Land wie Deutschland oder in einer Region wie Europa ist das nochmal, glaube ich, eine ganz andere Situation. Eigentlich ist Europa, ja, wenn man so will, das Musterbeispiel von polykultureller Gesellschaft, wenn man denn von einer Gesellschaft reden möchte in Europa, weil man daran auch bestimmte Sachen sehr schön sehen kann. Also was ist mit polykulturell gemeint? In so einem historischen, also wirklich nur jeweils ein Satz, ne, sozusagen zu so einem historischen Abriss. Trademark, glaubte man, dass im Grunde sozusagen, also insbesondere weiße europäische Leute, ne, dass es im Grunde eine weiße Gesellschaft ist mit so ein paar braunen Einsprengseln. Ne, so. Dann gab es so eine Welle von die in Deutschland und dem Stichwort Multikulti zum Teil ja diskutiert oder gelebt wurde, wo es eher sozusagen um kulturelles Herkommen, ne, also das, was man so Heritage im Agenturdenglisch nennen würde, geht. Und das, was wir beobachten, ist, dass es jetzt eigentlich gar nicht so sehr ums kulturelle Herkommen geht, sondern dass es um die je eigene und in kleinen Gruppen sich unterschiedlich darstellende kulturelle Ausdrucksweise geht. Und dass insbesondere in der nächsten Generation, also ich sag mal der Generation, die so nach der jetzt erwachsenen Generation Millennials kommt, dass dort im Grunde sozusagen die Mehrheit entsteht, in denen lauter kleine Minderheiten da sind, die jeweils in sich selber, in ihrer eigenen kulturellen Ausdrucksmöglichkeit, in ihrem eigenen, was ist mir wichtig, was was lese ich, was sehe ich, mit wem bewege ich mich, sozusagen eher Mikro-Communities sind und dass die sich aber immer wieder um Kristallationspunkte, ne, also für junge Leute gibt es so zum Beispiel in Europa insbesondere einen großen Kristallationspunkt rund um den Klimanotstand, ne, wo sich sozusagen auch unterschiedliche polykulturell verankerte Gruppen dann auf einmal rund um ein Thema zusammenfinden. In den USA ist es stärker das Thema Black Lives Matters gewesen zum Beispiel, was so polykulturell verankerte kleine Communities zusammengebracht hat. Und dass wir eigentlich keinen klassischen Mainstream mehr haben. Und das erleben wir ja auch bei uns, dass eben da, dass die Kampagnenfähigkeit von Boulevardmedien hat massiv abgenommen, schon über viele Jahre massiv abgenommen. Die Medien, auch sozusagen klassische Medien, fächern sich immer stärker auf, ne? Also sozusagen ein Beispiel, das ich unter polykulturell fassen würde, ist, dass es seit einiger Zeit auf einmal diese Namensprintmagazine, ne, wie Guido oder Barbara oder die Mutter aller dieser Magazine, Ofra, gibt. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Zeichen dafür, dass wir auch hier uns sozusagen in so einem polykulturellen Zeitalter bewegen. Also Menschen, die sich um einzelne Menschen, um die kulturelle Ausdrucksweise dieser einzelnen Menschen herum scharen und eben auch tatsächlich ganz, ganz, auch Wirklichkeit sehr, sehr unterschiedlich wahrnehmen. Wurde manchmal unter diesem Thema Filterbubble diskutiert. Ich glaube, dass es falsch ist, das darunter zu diskutieren, dass das Wort polykulturell tatsächlich sehr viel präziser ausdrücken kann und ohne diesen negativen Unterton von Filterbubble ausdrücken kann, was hier eigentlich passiert. Und für uns als Kommunikation ist es natürlich total interessant, dass wir, auch das spricht wieder gegen sozusagen die Großkampagne, gegen den großen Stunt, ne? So, dass wir eben sehr viel stärker auf das gucken müssen, was sozusagen unter den unterschiedlichen kulturellen Ausdrucksformen an gemeinsamer Wahrheit, ne, an diesem Human Truth sozusagen liegt. Was sind denn dann Gemeinsamkeiten, die trotz dieser großen Diversität da sind? Und wir brauchen, und das merken wir an allen Ecken und Enden, wir brauchen auch in unseren Teams und in unseren Beratungsteams und kreativen Teams einfach eine sehr viel bessere Abbildung dessen, was polykulturell um uns herum passiert. Und da geht es gar nicht um das, was die Amerikaner unter Racial Diversity oder Gender Diversity oder was ich in erster Linie fassen, sondern ich würde es tatsächlich ein bisschen breiter nehmen, dass wir sozusagen diese Anschlussfähigkeit an diese polykulturelle Gesellschaft mit unserer relativ homogenen, ja, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerschaft in unserer Branche zu verlieren drohen, wenn wir da nicht massiv was ändern.
Eigentlich hast du es gerade schon so ein bisschen beantwortet, meine Frage, was das mit euch als Agentur macht, also als Herausforderungen, das für euch darstellt, dass ihr immer kleinere Gruppen analysieren müsst und du hast es gerade so beschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr trotzdem versucht, das zu finden, was die Gruppen so ein bisschen vereint.
Ja, was sind, ne, also was ist sozusagen das, was neben aller Individualität, neben aller, ja, sozusagen kulturell sich auszudrücken, ist ja ein Distinktionsmerkmal sozusagen geworden, ne? Also welche Worte ich verwende, ne? Oder wie ich spreche, wem ich folge, wen ich höre und so weiter. Alles das ist ja deutlich diverser als noch vor 10 Jahren. Ne? Und wie wir es schaffen, darunter liegende Gemeinsamkeiten tatsächlich zu erkennen. Ich würde es, also anekdotisch könnte ich es mit meinen Kindern. Ne? Also meine Kinder sind ja zwischen 15 und Mitte 20. Und keines dieser vier Kinder, also keine zwei dieser vier Kinder hören auch nur im entferntesten ähnliche Musik. Das, was sie aber gemeinsam haben, ist ihre Haltung zum Leben und dazu, was das ganz große Problem ist, vor dem wir stehen oder was ihnen wichtig ist. Und das heißt, eigentlich hören sie doch sehr ähnliche Musik, weil sie nämlich jeweils Musik hören, die sozusagen in ihrer individuellen kulturellen Ausdrucksweise sozusagen für sie das ausdrückt, wo es darum geht, dass sie mehr Gerechtigkeit, mehr Inklusion, mehr Überleben sozusagen auch für Menschen, denen es nicht so gut geht, wollen. Also das ist so etwas, was zum Beispiel für meine Kinder relativ wichtig ist. Und insofern hört die 15-Jährige, hört feministischen weiblichen Rap auf Deutsch. Hm? Jemand anders hört englischen Punk. Hm? So, nur mal, um so zwei Beispiele zu nehmen, die aber auf der Oberfläche sieht es so aus, als hätten die nichts miteinander zu tun. Darunter liegt aber eine gemeinsame Haltung, jetzt in dem Fall dieser beiden Kinder zum Beispiel. Und die zu finden und zu gucken, wie kann ich als Unternehmen, als Marke, als Organisation in das, was da drunter liegt und nicht nur auf der Oberfläche liegt, das, was da drunter liegt, kommunikativ reagieren. Wie kann ich damit kommunikativ umgehen? Das finde ich mega spannend und das eröffnet unglaublich viel Raum auch für Kreativität.
Wir stellen zum Schluss immer so die Frage, was sind aus deiner Perspektive die Trends? Wohin geht es in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten Jahren? Würdest du sagen, dass dieses Thema für dich mehr oder weniger so der Haupttrend ist, wo du sagst, es ist etwas, Trend klingt manchmal so, ja, so hypig, als würde man das nicht so richtig ernst nehmen können, das ist hier gar nicht so gemeint, sondern würdest du sagen, das ist ein Thema, was gerade in unserer Branche auch, also grundsätzlich ist es ein gesellschaftlich wichtiges Thema, aber auch für unsere Branche einfach eine so hohe Relevanz hat, dass sich das wirklich in den Kommunikationsstrategien, sei es in Europa, sei es auf anderen Kontinenten, durchziehen muss, dass das immer mehr und mehr Einzug findet in die Strategien. Also das ist für dich so der übergeordnete, das übergeordnete Thema, was uns in der kommenden Zeit treiben wird?
Es ist zumindest eines der Themen, glaube ich schon. Also sozusagen die Atomisierung von Mainstream ist, glaube ich, das, was einer der ganz großen Treiber von Veränderungen sein wird, glaube ich, in der nächsten Zeit. Das ist eben das, und das versuchen wir mit so einem Wort wie polykulturell auszudrücken. Und ich mag das Wort, weil ich es vorher noch nicht kannte und weil es irgendwie gleichzeitig, ne, es ist fast sowas wie eine Big Idea, weil es basiert auf einer Wahrheit. Es ist unmittelbar klar, was mit polykulturell gemeint ist. Und ich habe sofort Ideen, was das für mich als Organisation bedeutet. Nochmal zum Thema, einmal ganz kurz zurück zum Thema, große Idee muss nicht immer gigantisch sein, sondern auch das als polykulturell zu bezeichnen, ist, glaube ich, könnte man fast so fassen. Ich glaube ja, dass das einer der ganz großen Themen ist. Das zweite, was ich sehen würde, dann, und deshalb freue ich mich so, dass ich im Moment im Bereich Kreativität unterwegs sein darf, sozusagen hauptberuflich im Bereich Kreativität unterwegs sein darf in der PR, ist, dass diejenigen von uns, die in den letzten 12 Monaten auch in internationalen Kommunikationspreisjurys waren, einen sehr, sehr deutlichen Trend weg von Stunts, weg von Lautstärke, weg von Reichweite gesehen haben. Da sind wir in Deutschland noch nicht so weit. In Deutschland gewinnen immer noch, sag ich mal, Stunt-Reichweite-Themen. Deutschland ist bei solchen Sachen oft meilenweit hinterher, leider. Aber das ist der Vorteil einer internationalen Organisation, dass wir es antizipieren können. Und hinzu hat das, was wir gemacht haben, und es geht ja sozusagen darum, was passiert in nächster Zeit bei uns in der Branche, ne? Das ist ja deine Frage, glaube ich, hat das unmittelbar zu Verkäufen geführt? Oder hat das dazu geführt, dass sich die Gesellschaft verändert hat? Oder hat das dazu geführt, dass sich die Haltung von Menschen messbar verändert hat? Und diese drei Formen sozusagen von Ergebnissen unserer Arbeit, die nicht mehr in der PR selber liegen, sondern die messbar sind außerhalb der PR, das sehe ich sozusagen neben dem gesellschaftlichen Trend polykulturell, sehe ich als den wichtigsten Veränderungstrend jetzt für uns gerade in unserer Branche.
Klasse. Vielen Dank, Wolfgang, für deine Zeit, für deine umfassenden Einblicke in deine Arbeit, in eure Agentur, aber auch in spannende Themen.
Vielen Dank euch beiden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht, ja. Vielen Dank.
Insofern wünschen wir dir erstmal alles Gute in deiner auch schwierigen Homeoffice-Welt, die aber ja auf dem Land sehr gut zu ertragen ist, in der Hoffnung, dass du auch oder wir alle zeitnah wieder in die Stadt kommen können. Bleib gesund und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.